Guten Morgen, liebe Geschwister. Einige kennen mich ja noch, andere kennen mich noch nicht. Die werden mich jetzt kennenlernen. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht heute. Das hört sich vielleicht trivial an, aber so nach meinem Empfinden ist das ein relativ schwieriges und auch sehr, ich sag mal, ein Thema, was, wenn man sich damit beschäftigt oder das vielleicht umsetzt, immense Konsequenzen haben könnte. Es ist ja so, dass wenn man ein gewisses Alter erreicht, also dass man Zeit hat, zurückzugucken, sich dann manches fragt, was für Entscheidungen man getroffen hat, warum er die getroffen hat und wie das sich entwickelt hat alles. Und manchmal sagt man, ja, hätte ich mich vielleicht anders entschieden oder hätte ich nach anderen Regeln gehandelt, wäre vielleicht einiges anders geworden. Und manches wäre vielleicht auch viel einfacher gewesen. Man hätte einfachere Entscheidungen getroffen, man hätte weniger Angst gehabt. Weil man im Nachhinein merkt, Dinge sind doch nicht so schlimm und so dramatisch gewesen. Und manches löst sich vielleicht auf und man hat sich einfach nur einer ja, sehr großen Hektik hingegeben. Das Thema für heute ist aus dem Alten Testament. Es befasst sich mit der Person des Jakob und es geht um das Lügen. Es begann alles mit einer Art Paradoxie. Und wir kennen aus dem Fernsehen oder im Kino diese Paradoxien, die mit Zeitreisen verbunden sind. Dass irgendjemand mit einem Wissen von heute in die Vergangenheit zurückreist und dann endet er irgendwas und dann kommt er wieder zurück und alles ist anders, irgendwie so. Das heißt, ich richte irgendwelche Ursachen, irgendwelche Verursachen, irgendwelche Situationen ein und dann kann ich oft die Folgen gar nicht absehen. Und zwar immer dann, wenn ich etwas weiß, was ich vielleicht noch gar nicht wissen könnte oder dürfte oder sollte oder vielleicht doch. Was mache ich, wenn ich etwas weiß, was man normalerweise nicht weiß? Wie gehe ich damit um? Im 1. Mose 25, Vers 19, folgender, das ist so die ganze Kapitelbereich, lesen wir folgendes. Das ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Die war vielleicht schätzungsweise 20 oder jünger, die Tochter Bethuels des Aramäers aus Paddan Aram und Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm bitten. Und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß und da sprach sie, warum soll mir das so gehen? Warum bin ich in diesen Zustand gekommen? Und sie gehen hin, um den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoße scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als nun ihre Tage erfüllt waren und sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste, der herauskam, der war rötlich am ganzen Leib, wie ein haariger Mantel, also wie Ziegenhaarfilz. Und man gab ihm daher den Namen Esau, was bedeutete rau und behaart. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Das heißt, er fasst die Ferse. Jakob heißt, er fasst die Ferse. Oder als Metapher für die Tatsache, er betrügt. Wenn jemand betrügt, kann man auch sagen, er fasst die Verse von jemandem in der damaligen Sprachform. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Was mache ich als Mutter, wenn ich weiß, wenn irgendwas dem, von dem ich glaube, zu wissen, wie es sein soll, zuwiderläuft? Wenn ich weiß, dass der Jüngere dem Älteren dienen soll, dass das zwei Völker werden soll und es scheint irgendwie in der Geschichte, in der Familiengeschichte ganz anders zu laufen. Wenn die aktuelle Wirklichkeit anders aussieht, als sie, wie sie von Gott vorgegeben zu sein scheint, sorge ich dann dafür, dass das eintritt, was mir versprochen worden ist, oder lasse ich es laufen und gebe Gott den Raum und sage, du hast das versprochen und du machst auch, du kümmerst dich darum, muss ich gar nichts tun. Die Mutter hier, die Rebekka in dem Beispiel, das dann kommt, lässt Gott nicht machen. Sie macht. Schauen wir uns aber erstmal die Familienverhältnisse an. Als die Knaben groß wurden, heißt es hier ab Vers 27, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes, aber Jakob war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Der eine geht raus, ist ungestüm, der erobert sich die Welt und der andere sitzt zu Hause am Herd an Mutters Rockzipfel. Und Isaak, heißt es hier, hatte den Esau lieb, weil er ihm das Wildbret mundete. Also der Esau hat gejagt, hat Fleisch reingebracht, hat seinem Vater immer was davon abgegeben, hat gekocht, hat gebraten. Und natürlich sind Väter stolz auf ihre Söhne und sagen, wow, ich habe einen super tollen Sohn, der ist so richtig nach meinem Herzen, der ist dynamisch, der packt die Sachen an und der versorgt uns. Und Rebekka hatte aber den Jakob lieb. Der saß zu Hause bei ihr, der hat sich um ihre Belange gekümmert und hat den Tag mit ihr verbracht. Die Rebekka hatte mehr vom Jakob und der Isaak hatte mehr vom Esau. Und eines Tages kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war erschöpft und Esau sprach zu Jakob, lass mich von diesem Roten da essen, dieses rote Gericht, rote, also Linsen, denn ich bin erschöpft und daher gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Erstgeburtsrecht heißt nicht nur irgendwie ein Schild drauf, wie ich bin der Erste, sondern das hat was mit der Erbschaft zu tun, mit dem Erbrecht. Verkauf mir heute ein Erstgeburtsrecht. Da sprach Jakob, Esau zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Kennen wir auch den Spruch, wenn mit jemand reden, der raucht, ja und, sterben müssen wir alle. Jakob sprach, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. Da heißt es im Text, so verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Soweit zur Einleitung dieser Geschichte. Eigentlich alles klar. Die Verhältnisse unter den Brüdern sind eigentlich geklärt. Jahre später, Isaak war alt und so gut wie blind und er weiß, dass er bald sterben wird. Und nun will er, und er weiß nichts von der Abmachung zwischen seinen Söhnen, er will seinen ältesten Sohn segnen, ihn als Erben einsetzen. Und da sagt er dem Esau und schickt ihn los, fuhr noch etwas wild zu schießen, dass er ihm was zu essen macht und dann will er ihm nach dem Mahl segnen. Der Esau sagt nicht, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat und er zieht los, um das umzusetzen. Die Rebekka, seine Mutter, hört das und meint nun, wenn das so weitergeht, ist ja die Vorhersage Gottes, das Versprechen Gottes obsolet. Ich muss was tun. Sie hat Angst, dass Gottes Versprechen sich nicht erfüllt und dass alles zu spät sein wird, wenn Isaak den Esau segnet. Und also ergreift sie die Initiative, betrügt ihren Mann und ihren ersten Sohn zum Vorteil und zum Schutz ihres zweiten Sohnes, ihres Lieblingssohnes. Und damit setzt sie eine Lawine in Gang, die sie gar nicht mehr einholen kann. Und auch deren Folgen sie nie wieder regeln wird können. Man könnte auf der einen Seite sagen, okay, Gott hat was versprochen und ich bin sicher, dass er das auch tut. Auf die eine, die andere Weise, er wird sich darum kümmern, ich muss nichts tun. Und die Rebekka hätte vielleicht auch mit dem Isaak reden können, hey, das kannst du nicht machen. Ich habe dir erzählt von dieser Vorhersage und jetzt willst du gerade was anders machen? Oder vielleicht hatten sie darüber geredet und der Isaak hat sich einfach diese Argumentation verschlossen. Was sagt das über die Beziehung der Eheleute miteinander? Können die nicht miteinander offen reden? Oder wenn der eine was sagt, gilt das nichts beim anderen? Wie ist die Beziehung der Eheleute? Andere Frage, wieso liebt sie als Mutter den Esau nicht genauso wie den Jakob und sorgt sich auch um ihn? Warum lässt sie sich auf diese Intrige ein? Gibt es hier grundlegende Wesensunterschiede zwischen den Eheleuten, die schließlich nicht mit Worten zu klären sind, sondern nur mit Tricksereien? Weil es muss doch klar sein, das, was sie jetzt tut, ist ja kein Trick oder keine Lüge oder kein Verhalten, dass man die nächsten 5 oder 10 Jahre vertuschen kann. Es braucht eine halbe, eine Stunde oder 3 Stunden, da ist es aufgeflogen. Aber auch scheinen da grundlegende Spannungen zu sein zwischen der Rebekka und ihrem Sohn, weil der Sohn hatte sich verheiratet mit ein paar Frauen aus seiner Umgebung, dort wo er lebte, Also nicht mit jemandem mit dem gleichen kulturellen und vor allen Dingen religiösen Hintergrund, den die Familie hatte. Und diese neuen Frauen haben sich so als neue zukünftige Herrinnen gefühlt und haben ihre Schwiegermutter gedemütigt. Und da gab es eine Menge Spannung. Die hat sich damit also auch nicht wohlgefühlt. Und so schien es zum Bruch zu kommen oder zu einer Trennung zwischen dem Esau und seiner Mutter. Oder sind das hier einfach nur Abbildungen von patriarchalischen Strukturen, so nach dem Motto, die Frau hat nichts zu sagen. Der Isaac weiß, aber er kann als souveräner Herrscher alles machen, was er will. Ich denke nicht, dass die Beziehung zwischen den beiden von diesem Herrschaftsideal des Patriarchats geprägt waren, sondern dass die Rebekka sehr wohl hat was sagen können und sehr wohl Einfluss hatte. Aber wahrscheinlich war sie wesentlich jünger als ihr Mann. Oder vielleicht war er mittlerweile ein alter, störrischer Mann geworden, der sich einfach nicht mehr auf Sachen einlässt und der macht sein Ding und hört gar nicht mehr richtig zu. Die Rebekka kennt sich aus. Ihr Name heißt die Fesselnde. Also jemand, der jemand anders fesseln kann, in seinen Bann ziehen kann und ihn auch beeinflussen kann. Und sie weiß, wie sie sich Geltung verschaffen kann. Was tut sie also? Sie kocht dem Isaac ein Lieblingsgericht und verkleidet nun den Jakob, dass er sich wie Esau anfühlt, wie Esau riecht, in der Kleidung auch von dem Esau, und schickt ihn nun mit dem Essen zum Isaac, dass er gesegnet werden soll. Und der Isaac ist verwirrt. Er hört die Stimme Jakobs und sagt, hey, das klingt wie Jakob, aber es fühlt sich an, wenn ich dich anfasse, als bist du Esau. Esaus Kleidung und Haut. Und er fragt Jakob, hey, wie kann das sein, dass du das Tier, was du jagen wolltest, so schnell gefunden hast? Was sagt der Jakob? Der Herr, dein Gott, der hat es mir geschickt, der ließ es mir begegnen. Er sagt nicht mein Gott, er sagt dein Gott. Gottes Beziehung Jakob, sehen wir nachher noch, was das ist. Und auf die Frage, wer er denn nun wirklich ist, wer bist du, wird er ganz konkret gefragt von seinem Vater, sagt er, ich bin Esau. Glatte Lüge. Und da riecht der Isaac an ihm, also an seinen Kleidern, und dann sieht er, jawohl, das ist Esau. Und dann küsst er seinen Sohn und dann segnet er ihn. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wenn ich als Sohn merke, da ist so viel Liebe von meinem Vater zu bekommen und zu wissen, er meint gar nicht mich, ich bin's gar nicht. Wie muss er sich gefühlt haben? Sein Vater umarmt ihn, er küsst ihn. Er bedankt sich für das Essen und er segnet ihn. Wir werden gleich sehen, was das beheißt. Und er weiß, ich bin eigentlich gar nicht gemeint. Der andere ist gemeint. Und er sagt bei der Segnung der Isaak, Gott gebe dir vom Tau des Himmels, von dem fettesten Boden, vom Korn und Most in der Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Teil des Abraham-Segens. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet, wer dir segnet. Hier merken wir, dass der Segen auch eine Erbschaftsformulierung ist. Das heißt, er ist jetzt Chef vom Clan. Es waren also nicht nur einfach magische Worte, sondern eine testamentarische Verfügung. Und damit hat nun Rebekka Fakten geschaffen. Und wie lange hält sich diese Lüge? Ihr muss ja klar gewesen sein, der Esau kommt nach Hause, alles fliegt auf. Und dann? Ich weiß nicht, wenn ich mich da reinversetze, ich würde so ein Chaos nicht anrichten wollen. Und später, als nun Esau nach Hause kommt, da merkt man zumindest erstmal bei ihm, was das für eine Enttäuschung ist. Er kommt mit dem Essen und der Isaac sagt, hey, ich habe das schon gegessen, ehe du kamst. Und er, klar, das war der Jakob. Und ich habe Jakob gesegnet. Und weil das so ist, er wird auch gesegnet bleiben. Ich kann das nicht zurücknehmen. Das ist Fakt jetzt, das kann ich nicht mehr ändern. Und als Esau diese Worte seines Vaters hört, schrie er laut auf und wurde über alle Maßen betrübt. Es war eh vielleicht ein unbeherrschter Mensch, aber was für eine Verzweiflung sich da in dem Moment Luft macht. Alles, wofür er vielleicht die letzten Jahre gearbeitet hat, was in seinem Kopf war und sein ganzes Leben war ja im Prinzip im Hintergrund gesichert, ich bin der Älteste, ich erbe das alles mal und nun ist alles von einem darauf anderen jetzt kurz vor Zielgerade alles weg. Und er sprach zu seinem Vater, segne mich doch auch, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Der redet vom Segen wie nur von einem Ding. Vielleicht noch am Rande. Und da sprach nun Esau, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun nimmt er mir auch den Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen zurückbehalten? Und da antwortete Isaak und sprach zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich nur noch für dich tun, mein Sohn? Ja, was? Nix. Wenig. Wir sehen also, es war eine testamentarische Verfügung und die Mutter hat für ihren Sohn die Erbfolge des Besitzrechts erstmal mit Erfolg geklärt. Was hat sie aber noch damit angerichtet? Sie hat sicher gewusst, dass das Komplott platzen würde, so wie Esau nach Hause kommt. Die hat das in Kauf genommen. Vielleicht die Zerstörung ihrer Familie. Was macht das in ihrem Verhältnis zu ihrem Mann? Die bisher verdeckten Spannungen ihrer Familie werden offengelegt. Der Kluft zu ihrem erstgeborenen Sohn vergrößert sich. Vielleicht entwickeln sich rechtlose Verhältnisse in der Familie. Und ungestüm wie Esau war, wer weiß, was der tun wird. Das hat sie alles in Kauf genommen. Und die Verzweiflung Esaus ist wirklich greifbar. Er sprach zu seinem Vater, hast du denn nicht auch einen Segen für mich? Segne mich doch nun auch, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Und da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels von oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen. Der Esau hat sicherlich auch keine so saubere Rechtsauffassung gehabt. Hat er recht gehabt, indem er sagt, der Esau, Jakob hat mich zweimal überlistet? Sicher nicht. Das erste Mal, das war ein normales Geschäft. Hätte er zu seinem Vater gehen können, okay, mein Erstgeburtsrecht habe ich verkauft. Sorry, kannst mich nicht segnen. Hätte er doch machen können. Wäre ehrlich gewesen. Er sagte, mein Erstgeburtsrecht hat er mir weggenommen, abgetrickst, abgeluchst. Hat er nicht. Und siehe, nun kommt er auch nimmt er auch meinen Segen. In der Tat, das hat er getan. Was für eine Beziehung müssen diese Brüder miteinander gehabt haben, dass die so miteinander umgehen? Die leben unter einem Dach, in einer Sippe, unter Zelten, wie auch immer. Aber haben eigentlich keine vertrauensvolle oder liebevolle Beziehung miteinander. Die Beziehung war nicht von Liebe und Respekt und auch nicht von Ehre oder Ehrlichkeit geprägt. Solche Sachen sehen wir heute wo? Denver, Dallas, in irgendeiner Sitcom und wir ergötzen uns dran, wie einer den anderen in die Pfanne haut und belügt und betrügt und austrickst. Das ist unser Alltag geworden heute. Und die Formulierung, die Rechtfertigung, die man dann häufig hört, und das ist nicht nur im Fernsehen so, lautet folgendermaßen, ich bin Geschäftsmann. Das heißt, er übersetzt, ich bin ein notorischer Lügner und ich betrüge und hau andere übers Ohr, wo es nur geht. Was macht es mit dem Isaak? Isaak heißt hier, entsetzt sich über alle Maßen. Der Mann ist wahrscheinlich über 80. Er ist fertig, fix und fertig. Wie kann sie nur? Wie kann meine Frau nur so mit mir umgehen? Womit habe ich das verdient? Was tut sie mir an? Und was kann ich noch für meinen Sohn tun? Ich würde gern was für ihn tun. Ich kann nicht. In was für eine Lage bringt sie mich? Aber damit bleibt es nicht dabei. Es sind erstmal Fakten geschaffen, 2, 3, 4 der Tage oder Wochen vergehen und der Esau überlegt, wie kriegt er sein Erbe zurück? Auf legalem Weg, nur über eine Möglichkeit, wenn der Jakob stirbt. Da ist er der Nächste, der erbt. Und er schmiedet Mordpläne. Also Mordpläne, nicht, dass er ihn umbringt, jetzt so in einem Anfall von Wut, sondern man muss sich mal ein Alibi verschaffen, da gibt es einen Unfall, irgendwie stürzt von den Klippen, wird von einem Tier angefallen, zerrissen, was auch immer. Er überlegt, er plant und diese Planung kommen seiner Mutter zu Ohren Und sie will dieses Drama nicht haben und sagt, naja, irgendwas muss ich jetzt tun, damit meinem Sohn das Erbe nicht streitig gemacht wird. Und vor allen Dingen auch, er muss von der Bildfläche verschwinden. Aber wenn der den gleichen Fehler macht wie mein erster Sohn und nimmt sich Frauen hier aus der Gegend oder wo auch anders her, dann habe ich das doppelte Problem. Ich habe das mit meinem Schwiegertöchter, mit dem Esau. Ich hätte das mit meinem Jakob auch nochmal. Und sie sagt, die gelungene Lösung ist, ich schicke den zu meinem Bruder. Da ist er erstmal sicher und er soll sich auch dort eine Frau nehmen. Und wenn dann er vielleicht wiederkommt, dann ist zumindest mal diese Baustelle gelöst. Und sie schickt ihn zu seinem Bruder Laban, sie will ihn hinschicken, damit er gerettet wird. Und jetzt ist was Spannendes in der Geschichte, weil nun ruft er Isaak, den Jakob, zu sich und gibt ihm genau diesen Auftrag. Geh du zu dem Bruder deiner Mutter. Die Eheleute müssen sich verständigt haben, die müssen geredet haben miteinander. Die müssen sich irgendwie versöhnt haben oder geeinigt haben und hatten vielleicht eine lange Aussprache. Sonst hätte er das vielleicht nicht so ruhig gemacht und so klug. Und er nimmt sich diesen Jakob jetzt und sagt, vielleicht auch um den Brudermord zu verhindern, den Auftrag nach Mesopotamien zu gehen, zu Laban, dem Bruder seiner Frau, und sagt, dort nimmst du dir auch eine Frau und bleibst erstmal dort. Und nun segnet ihn offiziell mit dem Segen Abrahams. Vielleicht hat er in dem Moment eingesehen, jo, so ist es eigentlich richtig, dass die Vorhersage Gottes gewesen, jetzt trete ich auch in diese Fußstapfen und tue das auch. Und der Jakob, was tut er? Er ist gehorsam. Hängt am Mutters Rockzipfel immer zu Hause und im Zelt, alles brav. Und jetzt macht er auch genau das. Wie reagiert der Esau drauf? Der merkt, dass da eine andere Logik läuft. Nicht so sein Wille und diese Ungestümheit, sondern es hat auch was mit Familienzusammenhalt und mit Gehorsam zu tun, den Eltern gegenüber. Da hat er immer gemacht, was er wollte. Und versucht irgendwie der Sache das gleich zu tun, vielleicht auch die Sympathie seiner Eltern, auch seines Vaters und seiner Mutter wieder zurückzugewinnen. Und so geht er zu Ismael. Ismael ist der Bruder von dem Isaak. Wie sagen, der uneheliche oder Halbbruder von Isaak. Und nimmt sich von diesem Stamm Frauen. Wenn man das familiendynamisch mal betrachtet, der Jakob geht zu Mamas Bruder und der Esau geht zu Papas Bruder. Beide machen das Gleiche. Damit ist doch alles wieder okay. Gleichgewicht. Ist nun jetzt der Jakob der Zünftige oder de facto der Chef und Erbe im Hause Israel, im Hause Isaaks? Ist er es nun geworden durch diese Aktion? Offensichtlich nicht. Er hat den Segen, er hat die Institutionalisierung, er ist als Erbe eingetragen oder verkündet. Und was muss er machen? Weggehen. Wer übernimmt die Geschäfte, wenn es der Isaak nicht mehr macht? Natürlich der Esau. Was hat er davon gehabt? Nix. Das, was damit erreicht werden sollte, dass er Chef wird in der Familie, Oberhaupt in der Familie, ist nicht. Er muss weg. Was hat diese Intervention gebracht? Chaos. Wie muss es nur dem Jakob ergangen sein? Er war gehorsam, hat gemacht, was seine Mutter gesagt hat. Es wird hier nicht klar in dem Text, ob er da gerne mitgemacht hat oder ungerne. Zumindest hat er mitgelogen, er hat irgendwie sich da hineingefügt. Er ist gehorsam, jetzt bricht ein Gewitter über ihn los und er muss weg. Er muss weg von zu Hause. Der Esau war geübt im Weggehen, der Jakob nicht. Und nun muss er ganz weg. Und wie es dem Jakob gegangen sein mag, das merkt man an der Antwort, die Gott ihm gegeben hat, als er auf seiner Reise nach Mesopotamien abends einen Traum hatte, wo Gott mit ihm spricht. Gott sagt hier, und es ist spannend zu sehen, worauf Gott reagiert, nicht wie er reagiert, sondern worauf er reagiert. Hier sagt er, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Nicht den Vorvätern, sondern dir. Wie fühlt sich denn das an? Wenn ich feststelle, da ist gerade mitten Chaos ausgebrochen, ich habe keinen Plan, wie es weitergehen soll. Können wir das oft in unserem Leben, irgendwas passiert und wir wissen nicht, was wird morgen, übermorgen sein. Wenn man abends nicht mal weiß, wo kriege ich das Geld her für den Tank, für die Tankfüllung für den nächsten Tag, dass ich auf die Arbeit fahren muss. Oder nächste Woche wird irgendwas fertig, kommt der Gerichtsvollzieher, ich muss was zahlen, ich weiß nicht wie. wie fühlt sich das an? Und dann so ein Wort hinein. Selbstverschuldetes Chaos. Und da ist, kommt jemand, der zeigt sie solidarisch. Gott antwortet auf das, was er sieht. Und er sieht aufs Herz und sieht, was in seinem Herz vor sich geht. Jakob fühlt sich verlassen. Er fühlt sich ungeschützt. Er fühlt sich heimatlos und hoffnungslos. Und darauf geht Gott ein. Ich will dich nicht verlassen. Und Jakob beantwortet diese Zusage entsprechend natürlich nur seinem Naturell. Er sagt nicht, wow, vielen Dank und alles gut. Nee, der sagt, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, dann soll der Herr mein Gott sein. Schauen wir mal, was da kommt, ob das so alles stimmt, was ich da gehört und gesehen habe gerade. Irgendwann in der Zukunft, und er baut sicher ein Mahlmal als Erinnerungsdenkmal für diese Verpflichtung, und erst viel später wird man merken, wie sich dieser Moment wieder zusammenfügt. Und zwar erst an dem Punkt, wo er wieder nach Hause geführt wird und mit Gott ringt, also richtig wörtlichen Ringkampf macht. Ja, kommt nun die Gegend um Haran, und jetzt geht es ihm ähnlich so wie wie seinem Vater, respektive dem Diener seines Vaters damals, als er eine Frau für seinen Isaak gesucht hat. Seine zukünftige Frau, seine Cousine, lernt er kennen am Brunnen, als er Ziegen drängt und merkt, die Ziegen, die er drängt, die gehören seinem Onkel. Oh wow, was für ein Zufall. Der hätte an jedem anderen Brunnen ankommen können, ja, an jeder anderen Stelle. Er kommt genau dort an, wo diese Ziegen von seinem Onkel getrennt werden. Die Rahel, die ist total aus dem Häuschen, die rennt nach Hause, sagt ihrem Vater Bescheid. Der Laban hört das und er lässt alles stehen liegen und läuft seinem Neffen entgegen und herzt und küsst ihn. Was ist das für ein Gefühl? Ich komme gerade aus einer planlosen Ziellosigkeit und komme aus der Wüste irgendwie. Und die Verwandten kommen und tun mich mit offenen Armen empfangen. Und der Jakob mit solchen Sachen vielleicht darüber fordert, der redet erstmal sich alles vom Leibe und erzählt die ganze Geschichte. Das ganze Tohuwabohu, das ganze Durcheinander, die ganzen Tricksereien, die ganzen Lügereien, und wie reagiert der Laban? Als er diese heiße Story hört, sagt er, fürwahr, du bist von meinem Fleisch und Gebein. Ja, die Geschichten kenne ich doch. Das hört sich doch ganz wie meine Familie an. Ja. Eine Familie von Schlitzohren. Und das zeigt sich ja auch in der folgenden Geschichte. Jakob lebt dort einen Monat lang und er sagt, er ist mir peinlich, wenn ich hier leben muss die ganze Zeit. Ich will was für dich machen, Laban, ich will arbeiten. Ja, was könntest du denn machen? Ja, Ziegen, Schafe habe ich, kann ich hüten. Ja, was willst du denn dafür haben? Sagt er, okay, ich habe mich in deine Tochter verliebt, in die Jüngste. Die Rahel, die will ich haben. Okay, sagt der Laban, wenn du 7 Jahre für die arbeitest, denk, hast kein Geld, kommst hier mittellos an, schaffst du 7 Jahre, dann kriegst du. Der arbeitet 7 Jahre und da heißt es hier, so diente Jakob um Rahel 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte sie gehabt. Was muss das für eine Liebe gewesen sein, für eine Sehnsucht? 7 Jahre lang, jeden Tag, 7 mal 365. Ich weiß nicht, wer von euch verliebt ist oder noch verliebt oder mal verliebt, so richtig verliebt war und sich daran erinnert. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Morgens und abends, geht abends in dem Gedanken ins Bett, steht morgens auf. 7 Jahre lang. Und dann endlich ist die Hochzeit da und die Feier läuft und abends kriegt er seine Braut. Und er guckt. Moment mal. Erbarmen, zu spät, die Hesse kommen. Es ist gar nicht die Rahel, es ist die Lea, die ältere Schwester. Das ist heftig. Das ist heftig. Und dann gehe ich zu seinem Schwiegervater und sagt er, was machst du? Wieso bist du bescheuert? 7 Jahre acker ich hier für dich und jetzt kriege ich sowas? Da sagt er zu ihm, naja, Sitten und Gebräuche, die Ältere muss zuerst verheiratet werden. Okay, du kannst dir die Zweite auch kriegen, aber wenn du nochmal 7 Jahre arbeitest, alles okay. Dann warten wir jetzt mal eine Woche, machen die Hochzeitsfeier und nach einer Woche kriegst du die Zweite, kriegst du die, die du eigentlich haben willst und dann ist alles gut, oder? Ja, das ist eine Familie von Schlitzohren. Der Laban ist ein guter Stratege, der schafft Tatsachen. Der will seine Kinder versorgt sehen. Aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Was macht das mit den Töchtern? Eine lebenslange Fehde und Feindschaft. Kurzer Textauszug. Als aber der Herr sah, dass Lea, die Ältere, ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Alte Traditionen dieser Familie. Von Abraham, Isaac, Jakob, unfruchtbare Frauen oder unfruchtbare Männer. Und das passt irgendwie nicht, wenn man die Cousine heiratet. Irgendwie schwierig. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben und sprach, der Herr hat angesehen, er hat gesehen, was für ein Elend ich bin. Und nun wird mich mein Mann lieb haben. So einen Satz zu sagen nach 9 Monaten ist heftig. Was haben die 9 Monate lang gemacht? Rein, raus, fertig. Nicht mehr angeguckt. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir auch diesen gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger, gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren, darum nannte sie ihn Levi. Und zum 4. Mal wird sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Wo bleibt der Mann hier? Sagt nix. Und sie nannte ihn Juda. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Hoffnungslos nach 4 Jahren Schnauze voll, Ende mit der Gebärfähigkeit. Was ist das für eine Ehe? Was ist das für ein Leben? Wie muss es dieser Frau gehen? Die wollte vielleicht gar nicht heiraten. Nun hat sie einen Mann an der Backe, der sie nicht liebt, der ihr nur Kinder macht und damit arbeitet und ihre Hoffnung permanent zerstört, weil er nichts für sie übrig hat. Und der kann doch nicht mal was dafür. Die Rahel ist nach wie vor unfruchtbar. Und was machen die beiden Frauen jetzt in ihrem Wettkampf? Die tun, wenn man die Geschichte dann weiterliest, irgendwann wird man merken, die schachen ja richtig mit Gegenständen um die Gunst ihres Mannes. Wer darf heute Nacht zum Mann? Wer darf mit dem ins Bett gehen? Und diesem Wettstreit müssen nun die Dienerinnen auch noch herhalten. Das heißt, die Dienerinnen werden von den Frauen auch noch zu dem Mann geschickt, zum Jakob geschickt, dass er auch mit denen Kinder macht. Ja, also da hat zumindest ersatzweise die Rahel noch Kinder gekriegt. Das war damals juristisch okay, wenn der Ehemann mit der Dienerin von der Frau schläft, sie wird schwanger und es gibt so ein rituelles Gebären, dann setzt die Dienerin sich auf den Schoß der Frau, ihrer Herrin und gebiert und damit ist das Kind der Herrin und die darf es dann aufziehen. Auch da gibt es noch ein paar Söhne und auch Töchter sicherlich. Ein Riesenchaos, was für eine Familie. Diese Entscheidung Labans mit den Folgen, dass es solche festgewurzelten Spannungen gibt in der Familie, führen letztlich dazu, zwischen den Krach zwischen den Brüdern von der Lea und den Kindern von der Rahel, dass irgendwann diese älteren Brüder sagen, hey, dieser Josef da, diese Pest, den bringen wir mal um, den tun wir mal weg und verscharren den und verkaufen ihn schließlich. Diese Dauerspannung bleibt über viele Jahre. Und natürlich fragt in dieser Auseinandersetzung dann irgendwann, versuchen die beiden sich zu einigen, der Vater mit dem Schwiegersohn, wie ist denn deine weitere Entlohnung, du arbeitest ja weiter für mich, und sagt er, okay, ich will dich nicht übervorteilen, sagt der Jakob, gib mir doch, du kannst alle weißen Schafe behalten, das ist die Norm, gib mir die gesprenkelten und schwarzen und die so schwarz-weißen und die so nicht ganz eine Farbe haben von deinen Ziegen und deinen Schafen, und dann ist das gut so. Macht das dann aber so, trickst du seinen Schwiegervater auf, indem er die immer an den Wasserstellen so miteinander zusammenführt, dass die sich kreuzen, dass es viel Buntgefleckte dann gibt, und hinterher wächst seine Herde und wird größer und wird größer und wird größer. Und dann ändert der Laban die Regel, nee, das machen wir anders, und auch da gewinnt er nicht, also egal wie der Laban sich dreht, der Jakob gewinnt und wird reicher und reicher an Vieh. Damit habe ich mich hier. Ja, und irgendwann ist es dem Laban zu bunt, dem Jakob zu bunt und sagt, das kann hier nicht so weitergehen, es gibt Spannungen. Auch die Söhne von dem Laban kommen, beschweren sich schon, dass ihr angebliches Erbe immer mehr kleiner wird und schwindet. Und er sagt, wir müssen hier weg. Und anstelle jetzt zum Laban zu gehen, sich glatt zu trennen, nimmt er seine Familie, seine zwei Frauen und die Kinder und sagt, Nacht- und Nebelaktion, haut ab. Das ist natürlich der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und der Laban setzt dem Jakob jetzt nach. Zusätzlich hat noch eine von den beiden, seinen Töchtern, diesen Hausgott mitgenommen, den der Laban hatte. Wahrscheinlich so eine kleine Figur, die sehr wertvoll war, aus Gold oder aus Silber. Und hat ihn mitgenommen und er nur hinterher. Und dann treffen die sich und dann kommt es zum Showdown und sie streiten sich und man hört die ganze Argumentation, die ganze Wut, die sich über Jahre angestaut hat, kommt hier raus. Du klaust mir meine Töchter, ich kann mich nicht mal verabschieden, mein Hausgott hast du auch gestohlen. Und der andere sagt, 20 Jahre habe ich für dich geschuftet, ich bin immer nur betrogen worden von dir und es kommt zur Auseinandersetzung und nachts zeigt halt Gott Laban, dass er dem Jakob nichts antun soll, weil sonst irgendwie und dann ruhigt er sich ein bisschen, mal einigt sich und der Jakob zieht weiter und geht weg. Und jetzt hat er noch ein viel größeres Problem, weil er will wieder nach Hause. Man könnte sich fragen, warum will er jetzt nach Hause? Was hat er sich dabei gedacht? Wenn er nach Hause kommt, muss er sich mit seinem Bruder auseinandersetzen. Und was droht ihm dort? Er hat jahrelang, 20 Jahre lang keinen Kontakt mit seinem Bruder gehabt. 20 Jahre lang. Vielleicht kennt ihr das aus irgendeinem Familienkreis, wenn man 20 Jahre lang nicht mehr miteinander gesprochen hat. Oh, was soll man dann tun? Wie ist das zu überwinden? Hi, hier bin ich. Ich war gerade mal Zigaretten holen, oder? Und er schickt Speer los in Esaus Richtung, die sollen gucken, was macht denn der? Der hat sicherlich schon was davon gehört, dass da eine Riesenherde, eine Riesenkarawane kommt mit zigtausend von Tieren. Und die Speer kommen zurück und sagen dem Jakob, hey, da kommt dein Bruder, kommt mit 400 Reitern, mit 400 Soldaten, 400 Berittenen. Ja, was soll er jetzt machen? Und er teilt seine ganzen Herden in verschiedene Gruppen und schickt die alle vor, stückweise schickt die alle vor. Und jedes Mal, wenn die den Esau treffen, sagen, hey, das ist ein Geschenk, das gehört dir. Das gehört dir. Das ist ein Geschenk an dich. Und versucht ihn vielleicht so zu beruhigen, zu kaufen, irgendwie was zu machen. Und am Abend, vor dieser letzten Begegnung, wo er weiß, heute geht es ab über den Fluss und morgen sehe ich meinen Bruder, da begegnet er Gott und erinnert Gott an sein Versprechen. Du hast gesagt, du bringst mich wieder hierher. Und wenn du mich wieder herbringst und er kommt jetzt und bringt mich um, wozu das Ganze eigentlich? Wieso? Jetzt ist die Zeit, wo Gott ihn wieder heimbringt und sein Versprechen erfüllt. Aber macht auch Gott dieses Versprechen jetzt wahr in dieser Situation der Todesbedrohung? Kennen wir das aus unserem Leben manchmal, dass sich eine Lösung anbahnt und dann kommt die Lösung irgendwie, aber wie an der Rose Dorn sind an der Lösung manchmal Rahmenbedingungen geknüpft, die gar nicht so lustig sind. Man kann sich gar nicht so richtig freuen. Und was ist das für eine Art Versprechen von Gott? Erst Hoffnung machen und dann kurz davor noch eine Klatsche mit Angst? Warum tut der Jakob das? Warum geht er nach Hause? Warum geht er nicht woanders hin? Ich denke, ein Punkt ist ihm ganz klar geworden. Also das ist meine Vermutung oder meine Deutung. Er hat die Schnauze so voll von diesen Lügereien und Tricksereien. Zu Hause in seiner Familie, bei seinem Onkel, 20 Jahre lang. Er hat die Schnauze so voll und dann lieber wieder nach Hause, auch auf das Risiko hin, dass ich jetzt alles verliere. Aber ich bin zu Hause. Und Schluss mit diesen Lügereien. Und in dem Moment kämpft er mit Gott und wird von ihm gesegnet und kriegt den neuen Namen Israel. Und er wird ein neuer Mann, ein neuer Mensch. Und dann begegnet er Esau. Das ist ein Moment, der mich immer wieder sehr berührt, weil es so zeigt, wie wahrhaftig sich Menschen begegnen können. Er begegnet Esau und ging vor ihm her und neigt sich 7-mal zur Erde. Und was macht der Esau? Der rennt ihm entgegen. Und er fällt ihn um den Hals und beide weinen. die ganze Angst, die ganze Spannung, die ganze Befürchtung, alles umsonst. Und der Esel sagt, hey, ich brauche nichts von dir, nichts, ich habe alles, was ich brauche. Der war 20 Jahre, hat er in seiner Familie gelebt, der hat sicherlich die ganzen Geschäfte übernommen. Er sagt, ich brauche nichts von dir. Und sie werden vielleicht gesagt, Mensch, was haben wir uns die ganze Zeit gegenseitig angetan? Das war alles so unsinnig. Und der Esel sagt vielleicht, ich war so oberflächlich und so blind und so ungestüm und habe damit alle anderen verletzt. Und Jakob sagt, Mensch, ich hatte damals so viel Angst. Ich war so unselbstständig. Ich habe dich immer beneidet in deiner Selbstständigkeit. Ich wollte auch mal respektiert werden. Und sie öffnen sich ihre Herzen vielleicht und versöhnen sich an dem Punkt. Die Versöhnung, die darin besteht, dass man sagt, was ist in mir, wie geht's mir, was war der Beweggrund, der eigentliche Grund. Und man muss seine Schwächen dann zeigen. Nur so funktioniert das. Dass der andere sieht, ja, der meint das ehrlich. Und damit ist die Geschichte zumindest für diese beiden erstmal zu Ende. Dass das mit dem Jakob und mit seinen Kindern noch eine ganz andere Wendung nehmen wird, ist eine andere Geschichte. Ein paar grundsätzliche und abschließende Überlegen zum Lügen. Warum lügen Menschen? Außer wenn sie jemand übers Ohr hauen will, übervorteilen will, weil sie irgendwann Gewinn machen wollen. Gibt eigentlich nur eins oder zwei Gründe, aus Angst oder aus Scham. Da gibt es die Sache, wo eine Familie, Reihenhaussiedlung, hat ein Haus, die Familien kennen sich untereinander, sprechen miteinander und sagen, okay, wir fahren Urlaub, Sommerurlaub, sagen, wo fahrt ihr hin? Wir fahren nach Jugoslawien, wir fahren nach Italien, okay, wir machen dort und dorthin. Und die eine Familie merkt plötzlich, hey, wir können nicht in Urlaub fahren, wir haben kein Geld. Und dann sehen die Nachbarn, ey, die anderen sind weg. Nachts brennt im Keller das Licht, am Tag ist das Licht aus. Nachts brennt wieder das Licht, am Tag ist es wieder aus. Es geht so eine Woche lang. Da holen sie die Polizei und die brechen ein und stellen fest, die Familie lebt im Keller. Sie hatten kein Geld für den Urlaub und haben sie so geschämt. Die konnten es den Nachbarn nicht sagen. Wirklich passiert, wirklich passiert. Scham ist eines unserer stärksten Gefühle, die wir haben. Deswegen lügen wir, wegen der anderen, was wir glauben, was die von uns denken. Geht das überhaupt, nicht zu lügen? Notlügen, nicht unhöflich sein wollen, niemand verletzen wollen? Jemand schenkt mir was und ich sage, das sieht aber scheiße aus. Mache ich doch auch nicht. Oh, danke, wow, toll. Und ich denke, ja, so, das brauche ich gerade wie einen Kopf, gell? Man sagt ja, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Die denken sich erstmal nichts. Die schalten das Hirn nicht ein, die sagen, was sie sehen. Stellt euch vor, ihr wollt in eurer Beziehung, in eurer Partnerschaft nicht mehr lügen. Wie geht das? Gerade in der Beziehung, in der Partnerschaft. Die Frage hat mich zu einer ganz anderen Frage geführt, also in Frage der Umsetzung. Was für eine Beziehung muss ich haben oder wie muss die Beziehung gestrickt sein, dass ich nicht mehr lügen muss? Dass ich gar nicht mehr lügen brauche? Diese Beziehung muss sehr vertraut sein. Sie muss sehr offen sein, also man muss sich sehr gut kennen, den anderen sehr tief in sich hineinschauen lassen. Und diese, in dieser Beziehung, die muss in ihrem Handeln hauptsächlich am anderen orientieren sein. Ich tue etwas, und wenn ich merke oder wenn ich weiß, das verletzt dem anderen, es tut ihm weh, dann mache ich das nicht. Oder ich rede vorher mit ihm, sage, hey, das ist eine Option von mir, wie siehst du denn das? Und er sagt, oh, wow, da weißt du, da habe ich Schwierigkeiten, okay, dann lasse ich das. Aber ich mache es nicht heimlich, also ja, okay, ich war nicht da bei der so und so, sondern da ist ja eh nichts. Aber dann sage ich, ich war woanders. Muss ich nicht mehr machen. Wenn ich weiß, was den anderen verletzen könnte, dann sage ich das im Voraus oder ich tue es einfach nicht. Man geht pfleglich miteinander um. Und diese Art von Beziehung ist von Nachsicht und von Liebe geprägt. Und nicht von Utilitarismus oder irgendwelchen strategischen Überlegungen. Nicht lügen schafft Beziehungen und Bindung. Und zwar gesunde Beziehungen und Bindung. Und damit schafft sie was ganz Wichtiges. Sie schafft Vertrautheit, Geborgenheit, und Sicherheit, das ist genau das, was wir brauchen, wovon wir eigentlich leben. Und es geht beim Lügen, beim die Wahrheit sagen, nicht primär um Moral, weil Lügen an sich vielleicht schlecht oder verwerflich wäre. Es geht letztlich um die Sicherheit und die Geborgenheit in Beziehung und Bindung. Das ist das eigentliche Ziel, worum es bei der Frage des Lügens, der Wahrheitssagen geht. Kann ich dem anderen vertrauen? Kann ich mich fallen lassen? Habe ich eine Zukunft mit dem anderen? Ja, bin ich bei dem anderen sicher? Kann ich mich dann, wenn ich dort sicher bin, mich anderen wichtigen Dingen widmen, die mich wirklich beschäftigen, die meine ganze Energie ziehen? Oder muss ich ständig unsicher sein und Angst haben? Und die Antwort auf die Lüge ist eben dann nicht die reine Wahrheit. Aber du wolltest doch die Wahrheit hören. Hab ich ja gesagt. Sondern die Antwort auf die Lüge ist die wahrhafte Liebe. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns eine Menge Beispiele gegeben hast, über die wir nachdenken können, die wir reflektieren können, und dass du dich in jeder Lebenslage, die wir haben und die auch von vielen Menschen schon gelebt worden sind, dich immer als jemand zeigst, der das uns gibst, was wir wirklich brauchen, unabhängig von der Frage nach unserer Schuld und nach unserer Verantwortung. Wir danken dir für diese Liebe und bitten dich, dass wir dafür einen besseren Blick kriegen, ruhiger und gelassener sein können und dir mehr vertrauen, auch in den Momenten, wo wir glauben, dass du nicht da bist. Amen. Amen.